Guten Tag, Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne die Regierungspressekonferenz und begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien sowie die stellvertretende Regierungssprecherin, Frau Christiane Wirz. Zum Beginn der Pressekonferenz möchte der Sprecher des Bundesinnenministeriums etwas sagen.
Ja, danke schön für die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Also ich möchte Folgendes aktiv vortragen zum Themenkomplex Netzpolitik.org. Also, wenn als vertraulich bzw. geheim eingestufte Dokumente in die Öffentlichkeit gelangen, stellt das grundsätzlich eine Straftat dar. Es ist in einer solchen Situation nicht zu beanstanden, wenn der Leiter der betroffenen Behörde alle Mittel prüft, um den Vorfall aufzuklären und gegebenenfalls auch Strafanzeige erstattet. Die zuständige Strafverfolgungsbehörde hat dann unter allen rechtlichen Aspekten zu prüfen und dann zu entscheiden, ob sie einen Anfangsverdacht bejaht. Die in Rede stehenden Strafanzeigen haben sich jedenfalls gegen Unbekannt gerichtet. Vor dem erläuterten Hintergrund war BMI mit dem Stellen von Strafanzeigen einverstanden. Auch Herr Minister de Maizière sieht keinen Grund, diese Vorgehensweise zu beanstanden. Dies vorweggeschickt teile ich mit, dass BMI die Zweifel des Justizministers teilt, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgt haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen. Dankeschön.
Dann hat jetzt die erste Frage der Kollege Jung. Moment.
Frau Wetz, ich würde gerne wissen, wann das Kanzleramt von den Landesverrat Ermittlungen erfahren hat und seit wann das Kanzleramt und die Kanzlerin weiß, dass es namentliche Ermittlungen gibt.
Das Kanzleramt hat von den Ermittlungen durch die Medien erfahren. Also insofern, da Sie ja selber die Medien auch verfolgt haben, können Sie sich den Zeitpunkt abschätzen.
Vorher wusste sie gar nichts davon.
Wenn ich sage, das Kanzleramt hat durch die Medien von den Ermittlungen erfahren, dann heißt das, dass es vorher von diesen Ermittlungen nicht erfahren hat.
Wie hat die, eine Nachfrage?
Eine Nachfrage.
Wie hat die Kanzlerin denn darauf reagiert, dass das Innenministerium und das Justizministerium die Pressefreiheit angreifen?
Nochmal bitte die Frage.
Wie hat die Kanzlerin auf den Angriff ihrer Minister auf die Presse reagiert?
Oh, Verzeihung, tut mir leid.
Wie hat die Kanzlerin auf den Angriff ihrer Minister auf die deutsche Pressefreiheit reagiert?
Also die Unterstellung, die Sie in dieser Frage formulieren, teile ich ausdrücklich nicht. Aber ich möchte sagen, dass die Bundeskanzlerin ausdrücklich das Vorgehen des Bundesjustizministers unterstützt und der Justizminister in dieser Frage die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin hat. Der Justizminister hat am Freitag bekannt gegeben, dass verschiedene Rechtsfragen, die sich rund um die einschlägigen Paragraphen drehen, nun geklärt werden, auch noch einmal mit einem Gutachten. Und bis zum Klären dieser offenen Rechtsfragen ruht das Verfahren beim GBA. Das hat der GBA selber ja auch in einer Pressemitteilung noch einmal unterstützt bzw. auch noch einmal zum Ausdruck gebracht. Und dieses Vorgehen unterstützt die Bundeskanzlerin ausdrücklich.
Kollege Jevon.
Ans BMI. War dem BMI zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Presseveröffentlichung bekannt, dass die Anzeige gegen Unbekannt dann im Text die ausdrückliche Nennung der Namen der Redakteur bzw. Chefredakteur von Netz.org enthielt und das Medium Netz.org enthielt, als einzige genannte Namen? Und die zweite Frage, war dem BMI zu irgendeinem Zeitpunkt dieses Gutachten oder diese Stellungnahme von Herrn Maaßen bekannt oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in dem nicht nur von einer Verletzung von Dienstgeheimnissen, sondern von einer Verletzung von Staatsgeheimnissen die Rede war?
Ja, vielen Dank für die Frage, die mir erlaubt, ein bisschen das zu präzisieren, was ich schon gerade vorgetragen habe. Also ich hatte ja berichtet, vielleicht etwas präziser noch, dass Teile des BMI bis auf Staatssekretärsebene vom Präsidenten BfV vor der Anzeigerstattung über die Absicht, dies zu tun, unterrichtet worden sind. Diese Unterrichtung ging aber nicht so sehr ins Detail, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder sein Amt insgesamt den Text der Anzeige vor deren Erstattung vorgelegt hätte. Also der Text der Anzeige war vor dem Zeitpunkt, wo sie gestellt worden ist, im BMI nicht bekannt. Die zweite Frage war nochmal, welches?
Können Sie mal wiederholen? Das Gutachten, nachdem der Bundesanwalt nachgefragt hat, ob es denn tatsächlich um dieses schwere Geschütz Staatsgeheimnisse oder um das niedere Geschütz Dienstgeheimnisse ginge, was ja ein qualitativer Unterschied ist, dieses Gutachten, ob das zu irgendeinem Zeitpunkt bekannt war.
Verstehe. Also zu irgendeinem Zeitpunkt war dieses Gutachten bekannt, nämlich also jetzt ist es auf jeden Fall bekannt. Ich kenne es selber auch. Ob es gegebenenfalls schon vor dessen Versendung bekannt geworden ist oder nicht, dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor.
Können Sie diese Erkenntnisse nachtragen?
Das weiß ich nicht, aber ich will es versuchen.
Der Nee, jetzt ist der Kollege Wuck.
Herr Platet, Ihr Minister war anwesend im Mai, als der Verfassungsschutzpräsident Straftaten beklagt hat mit Blick auf Geheimnisverrat und dabei in erster Linie auch Politiker und die politische Ebene auf die Anklagebank stellte. Was hat der Minister anlässlich der Diskussionsveranstaltung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wo auch der Minister gesprochen hat, was hat der Minister seit dieser Ankündigung durch Herrn Maaßen mit Blick auf Straftaten unternommen, um im Film zu bleiben, um auf dem Laufenden zu bleiben? Oder ist es ein x-beliebiger Vorwurf für den Bundesinnenminister, wenn der ihm zugeordnete Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Politikern Geheimnisverrat und damit eine Straftat unterstellt? Muss er nicht zwangsläufig im Film bleiben und sich darum kümmern, was passiert damit? Und darf das nicht nur ein Abteilungsleiter oder einer Staatssekretärin überlassen?
Also, bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage ganz verstanden habe, weil Sie von einer Ankündigung von Herrn Maaßen im Mai gesprochen haben. Mir ist jetzt nicht so richtig klar, auf welche Ankündigung Sie Bezug nehmen. Sie haben es, glaube ich, auch nicht erwähnt.
Herr Maaßen hat bei einer Diskussionsveranstaltung des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Gegenwart des Bundesinnenministers Straftaten beklagt, die im politischen Raum mit Blick auf Geheimnisverrat praktiziert werden und zum Zweiten hat er beklagt, dass die Geheimdienste in Deutschland sturmreif durch derlei Veröffentlichungen geschossen werden sollen. Wörtliches Zitat. Was hat nach Bekanntwerden dieser Ankündigung des Herrn Maaßen in Gegenwart von Herrn de Maizière Ihr Minister getan, um in dieser Sache auf dem Laufenden zu bleiben.
Okay, vielen Dank, Herr Wonka. Dann habe ich Sie doch richtig verstanden. Eine Ankündigung kann ich ehrlich gesagt in dem, was Sie zitiert haben, überhaupt nicht erkennen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz regelmäßig der Hausleitung über alle Vorgänge von Gewicht Bericht erstattet. Das war in der Vergangenheit so, das ist auch gegenwärtig so und wir haben auch keinen Zweifel, welcher Art auch immer, daran zu zweifeln, dass das auch in Zukunft so sein wird, sodass stets gewährleistet war und bleibt, dass die Hausleitung über alle Vorgänge von Gewicht, die sich im Bundesamt für Verfassungsschutz abspielen, im Bilde ist.
Entschuldigung. Eine kurze Nachfrage. Interessant, weil Sie jetzt das zweimal erwähnten, dass die Hausleitung über alle Vorgänge von Gewicht informiert ist. Dann habe ich mal die Frage, dann ist offenbar eine Anzeige gegen Journalisten wegen Geheimnisverrat oder wegen Landesverrat eine Sache, die nicht vom Gewicht ist, weil Ihre Hausleitung wusste darüber ja nicht Bescheid. Das war aber genau der Kern meiner Frage. Was hat die Hausleitung unternommen, um in jedem Punkt am Ball zu bleiben? Sie haben einmal gehört und dann wieder den Affen gespielt, der sich die Hände vor die Ohren gehalten hat, offenbar.
Herr Wonka, nochmal, also Ihre Wortwahl vielleicht das vorweg, möchte ich doch zurückweisen, den Affen gespielt. Aber vielleicht nochmal in der Sache möchte ich erst einmal auf zwei Dinge eingehen, die in Ihrer Frage vorgekommen sind, die eine doppelte Unterstellung enthalten, die nicht zutrifft. So, einmal haben Sie unterstellt, es habe sich um eine Anzeige gegen Journalisten gehandelt. Richtig ist, dass es sich um eine Anzeige gegen Unbekannt gehandelt hat. Und als solcher Vorgang, so wie ich ihn beschrieben habe, ist er der Hausleitung, zu der ja bekanntlich auch die Staatssekretärsebene gehört, durchaus vorgetragen worden. Und ich habe weiter nur darauf zu verweisen, wie ich es auch schon gerade erklärt habe, dass auch jetzt im Nachhinein Minister de Maizière überhaupt keine Einwände dagegen hat, eine Strafanzeige zu erstatten, wenn im Beritt einer Behörde es mutmaßlich zu einer Straftat gekommen ist.
Die nächste Frage hat der Kollege Heller.
Wenn ich es richtig verstanden habe, werden also die kritischen Anmerkungen von Herrn Maas zu dem, was Herr Rangel da eingeleitet hat, von der Bundeskanzlerin wie auch von Herrn de Maizière unterstützt. Meine Frage ist, ist es denn bei solchen kritischen Anmerkungen an einen Amtsträger in der Verantwortung, im Verantwortungsfeld der Bundesregierung noch tragbar, einen solchen Mann im Amt zu belassen? Oder muss man als Konsequenz nicht daraus ableiten, dass ein solcher Mann für sein Amt nicht geeignet ist? Ich frage das auch, weil Herr Altmaier ja heute Morgen im Morgenmagazin auch ausdrücklich bedauert hat, dass durch dieses Vorgehen die Haltung zur Pressefreiheit der Regierung, zumindest der Eindruck entstand, dass die Haltung zur Pressefreiheit einer nicht ganz unzweifelhaft ist.
Ja, ich möchte noch einmal für die Bundesregierung, für das Bundeskanzleramt ausführen, dass in der Tat die Pressefreiheit ein hohes Gut ist und dass es natürlich auch andere Verfassungsgüter gibt, die man durchaus, die auch ihre Berechtigung haben und die natürlich auch ihre Relevanz haben. Aber gerade wenn es um die Pressefreiheit geht, die ja auch in der Verfassung in Artikel 5 niedergelegt ist, geht es darum, eine besonders sensible Abwägung vorzunehmen. Und was jetzt die Frage anbelangt nach Konsequenzen, kann ich nur noch mal sagen, dass die Bundeskanzlerin ausdrücklich das stützt, was der Bundesjustizminister am Freitag in die Wege geleitet hat und auch in einem Statement Ihnen zur Kenntnis gebracht hat, dass es jetzt zunächst einmal um die sachlichen Fragen geht, nämlich um die Fragen der Tatbestandsvoraussetzungen der Paragraphen 93 fortfolgende des Strafgesetzbuches. Und bis dahin wird das Verfahren ruhen. Und das ist jetzt das, was im Mittelpunkt steht, und diese Fragen werden jetzt zunächst einmal geklärt werden müssen in den nächsten Tagen.
Ich verstehe das richtig, dass personelle Konsequenzen ausdrücklich offen gelassen werden.
Sie verstehen mich richtig, dass ich sage, dass die Sachaufklärung und die Prüfung, die jetzt vorgenommen wird im BOJMJV, im Vordergrund stehen.
Dann ist jetzt die Kollegin.
Frau Wirz, ist Ihnen die Unterstützung, die Herr Maas erfährt, erfährt die denn auch Herr Maasen? Also unterstützen Sie auch das Vorgehen des oder unterstützt die Kanzlerin auch das Vorgehen des Präsidenten des BfV? Und Herr Dr. Plate, trifft es denn zu, dass in der Anzeige außer dem Sachverhalt, was verraten worden sein soll und den Namen, keine weiteren Hinweise auf mögliche dritte Täter vorkommen und dass in beiden Anzeigen unmittelbar nach der Nennung der Namen, ein Satz steht, der sinngemäß sagt, Herr Präsident Maaßen erstattet es Anzeige wegen aller in Betracht kommenden Sachverhalte oder Straftatbestände, und dass das BfV bis heute zum Beispiel kein Quittungsbuch vorgelegt hat, aus dem hervorgehen würde, wer wann wie Umgang hatte mit den Dokumenten, um die es geht. Also wenn Herr Maaßen, wie ich ja schon beschrieben, im Frühjahr beklagt, dass im parlamentarischen Raum offensichtlich Lecks sind, dann läge doch sehr, sehr nahe, dass man sagt, wir haben es dann und dann dort und dorthin gegeben und nach diesem Zeitpunkt X ist es da veröffentlicht worden. Das wäre ja ein Hinweis, aber es beschränkt sich doch ausschließlich auf das Block und auf die beiden Namen.
Also zunächst einmal ist es so, dass ich ausdrücklich sagen möchte, dass meine Ausführungen zur Abwägung, wenn es um die Pressefreiheit geht, natürlich sich auch auf alle Stellen beziehen oder in Bezug in Richtung aller Stellen gesagt wird, die mit diesem Vorgang befasst wurden oder befasst waren. Also das heißt, die Frage Stellung einer Strafanzeige, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, in all diesem Kontext muss die Frage abgewogen werden, wie kommt man zu einer guten Güterabwägung, und wie gesagt, im Falle der Pressefreiheit ist es eine besonders sensible Güterabwägung. Und insofern möchte ich mich ausdrücklich für die Bundeskanzlerin noch einmal dahingehend einlassen, dass sie das, was der Justizminister jetzt gemacht hat, dass er genau diese sensible Güterabwägung nämlich berücksichtigt hat und entsprechend die offenen Fragen klärt, dass sie dieses Verhalten unterstützt.
Darf ich da einhaken?
Ja.
Wie klug findet die Bundeskanzlerin den Umstand, dass diese Anzeige erstattet worden ist und die Art und Weise, in der sie erstattet worden ist bzw. formuliert worden ist? Wie klar war das?
Ich möchte mich jetzt nicht dazu äußern, wie klug bestimmte Entscheidungen waren innerhalb dieses ganzen Verfahrens. Klug war jedenfalls die Entscheidung des Bundesjustizministers.
Gut, dann ist der Kollege dran.
Entschuldigung. Bitte ermahnen Sie mich sozusagen, falls ich jetzt versehentlich Teile der Frage nicht beantworten sollte. Aber ich fange mal mit allem an, was ich jedenfalls mir notiert habe. Also zunächst einmal hatten Sie danach gefragt, ob es zutrifft, dass die Strafanzeigen die Namen Beckedahl und Meister, um die geht es ja, beinhaltet haben. Das trifft zu. Also die Namen stehen in der Tat drin in der Strafanzeige. Und es ist auch richtig, dass die Strafanzeige schließt mit dem Satz, Sie können gleich gerne eine Frage stellen, vielleicht lassen Sie mich ganz kurz ausreden. Also, dass die Strafanzeige schließt mit dem Satz, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich vor Augen, aber jedenfalls, dass nach allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten ermittelt werden möge, so möchte ich es mal formulieren. So, ich möchte aber auch sozusagen dem dadurch insinuierten Verdacht entgegenwirken, dass es sich doch irgendwie nicht um eine Strafanzeige gegen Unbekannt, sondern um die beiden, gegen die beiden genannten Personen gehandelt hätte. Denn richtig ist, es ist eine Strafanzeige gegen Unbekannt, die damit sind gemeint gewesen in erster Linie diejenigen, die die Dokumente rausgegeben haben. Und alles andere ist sozusagen durch die Justiz zu ermitteln. Dass man die Namen derjenigen, die es rausgegeben haben, die in die Strafanzeige zum Beispiel gleichberechtigt aufnehmen kann, liegt im Prinzip daran, dass sie einfach nicht bekannt sind. Wenn wir es wüssten, dann wäre es natürlich etwas einfacher. Die beiden Namen sind genannt worden, um einerseits sozusagen potenzielle Zeugen zu benennen und zum anderen ist es natürlich so, wenn man schon in einer Strafanzeige, die sich gegen Unbekannt richtet, trotzdem Namen nennt, dann wäre es natürlich ein leichtes gewesen, sie nicht gegen Unbekannt, sondern gegen die beiden Personen auch verbal zu richten, wenn man es denn so gemeint hätte. Dann hatten Sie weiter gefragt, Quittungsbuch vorgelegt, glaube ich, war die Frage. Richtig ist, vorher noch die Frage, wurden denn irgendwie sonstige Hinweise vom BfV an den Generalbundesanwalt übermittelt, wer zum Beispiel die fraglichen Dokumente mal gehabt hat. Und dazu wurde in der Tat ein umfangreicheres Schriftstück an den Generalbundesanwalt übermittelt, wo Hinweise drin enthalten waren, wie viele Personen und in der Tendenz, welche Personen denn im Besitz der fraglichen Schriftstücke gewesen sind. Ob zusätzlich Quittungsbücher, Bucheinträge übermittelt worden sein mögen, das ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich habe es mir aber schon aufgeschrieben, um es gegebenenfalls nachzuliefern, wenn ich das herausbekommen kann.
Ist damit Ihre Frage erstmal, gebe ich weiter, der Kollege in der fünften Reihe.
Ja, Frage an Innenministerium und Justizministerium. Wie gedenken Sie, mit dem Streisand-Effekt umzugehen, also der Weiterverbreitung der Artikel? Das ist durch mehrere Redaktionen, Journalisten geschehen. Teilweise haben sich die Redaktionen und Journalisten auch selbst angezeichnet. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Kein Kommentar.
Ich kann dazu auch nichts sagen. Es geht ja jetzt um das konkrete Verfahren. Und da ist jetzt natürlich das Ziel, dass dort zügig eine Entscheidung getroffen wird.
Nachfrage?
Ja, eine Nachfrage dazu. Wie viele Anzeigen, Selbstanzeigen sind bei dem Generalbundesanwalt eingegangen? Haben Sie da schon einen Überblick und können Sie das gegebenenfalls bis zur nächsten Sitzung in Erfahrung bringen?
Also das tut mir leid, da habe ich keinen Überblick, das weiß ich nicht. Das müsste die Pressestelle des GBA beantworten.
Moment. Ich habe Sie so.
Zusatzfrage. Also der GBA informiert die Bundesregierung nicht, wenn sich Menschen freiwillig des Landesverrats bezichtigen. Habe ich das richtig verstanden?
Mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor.
Okay.
Dann ist jetzt der Kollege Jung mit einer weiteren Frage dran.
Ans BMJ erstmal eine Lernfrage. Können Sie das mal bitte erläutern? Wie ist das genaue Weisungsverhältnis zwischen Justizminister und dem GBA?
Ja, das ist vielleicht ganz gut, dass Sie die Frage stellen, weil man das in dem Punkt vielleicht noch mal erläutern kann. Also Herr Plater hat es schon einleitend betont, eine Strafverfolgungsbehörde hat den durch eine Anzeige übermittelten Sachverhalt nach allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen und dann eigenverantwortlich zu entscheiden, ob ein Anfangsverdacht vorliegt. Das ist hier geschehen und der Anfangsverdacht wurde bejaht, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es besteht und es bestand auch kein Raum für die Erteilung einer Weisung durch das BMJV im Hinblick auf die Einleitung oder Einstellung eines Ermittlungsverfahrens. Das BMJV kann die Einschätzung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt oder nicht, nicht an die Stelle der Entscheidung des GBA setzen. Das entspräche auch nicht der Funktion des Weisungsrechts. Das kann nur in sehr engen Grenzen, etwa bei Rechtsbrüchen durch die Strafverfolgungsbehörden, also hier durch den GBA, Anwendung finden. Mit anderen Worten, solange eine Staatsanwaltschaft sich nicht rechtswidrig verhält, kommt eine Ausübung des Weisungsrechts nicht in Betracht. Das muss man vielleicht deutlich machen. Das BMJV hat in den vergangenen Jahren, soweit wir das überprüfen konnten, noch in keinem Ermittlungsverfahren von seinem externen Weisungsrecht gegenüber dem GBA Gebrauch gemacht. Und das gilt auch für die Frage der Einleitung oder der Einstellung eines solchen Verfahrens.
Zusatz?
Zusatzfrage. Herr Range sagt jetzt, dass er seinen Minister am 13. Mai informiert hat. Und Herr Maas hat ja gesagt, dass er Herrn Range abgeraten hat, die Ermittlung einzuleiten. Erstmal, können Sie den 13. Mai, also den Zeitraum, bestätigen? Und zweitens, ist es normal, dass der Justizminister, wenn er dem GBA was empfiehlt, dass diese Empfehlung nicht angenommen wird? Ist das gängige Praxis?
Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das BMJV mit Posteingang vom 27. Mai durch die Generalbundesanwaltschaft von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Verantwortliche von Netzpolitik sowie gegen Unbekannt Kenntnis erlangt hat. Und in der Folge des 27. Mai das BMJV gegenüber dem GBA bereits seine Vorbehalte gegen ein solches Verfahren deutlich gemacht hat. Der Bundesminister wurde darüber auf dem Laufenden gehalten und die vorgebrachten Vorbehalte entsprechen im Kern auch den Äußerungen des Justizministers vom vergangenen Freitag. Das hatte Frau Würz ja auch angesprochen. Der Minister hatte ja Zweifel geäußert, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgen, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen und ob es sich bei den veröffentlichten Dokumenten um Staatsgeheimnisse handelt oder um ein Staatsgeheimnis handelt, dessen Veröffentlichung die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt.
Also widersprechen Sie jetzt dem GBA, der sagt, es ist am 13. Mai schon passiert? Da ist ja eine Zwei-Wochen-Lücke.
Soweit ich weiß, ist das Ermittlungsverfahren dort eingeleitet worden. Aber dazu kann ich Ihnen nichts präzise sagen. Da müssten Sie den GBA fragen. Unser Haus hat am 27. Mai Kenntnis erlangt von dem Ermittlungsverfahren.
Damit wieder ans BMI. Ich würde gern einen Satz zitieren, der unter zwei aus Sicherheitskreisen verschickt worden ist. Angesichts der bekannten Rechtsprechung zum Thema, insbesondere Cizu-Urteil, war nicht davon ausgegangen worden, dass es aufgrund der Strafanzeigen zu Ermittlungsverfahren gegen Journalisten kommen würde, auch dann nicht, wenn der GBA den Strafbestand des Landesverrats ins Auge fassen sollte. Drei Fragen dazu. Erstens, Herr Plate, das Cicero-Urteil macht exakt den Unterschied zwischen Verletzung von Dienstgeheimnissen und Verletzung von Staatsgeheimnissen. Wie weit kann das Cicero-Urteil in irgendeiner Weise als Analogie dienen dafür, um diesen Fall zu erklären und zu begründen, warum Sie nicht davon ausgegangen sind, dass auch gegen Journalisten ermittelt wird, wenn, zweitens, warum dann die Anzeige beim Staatsschutzbereich des LKA Berlin, der auch keine Zuständigkeit für die niederen Fälle von Verletzung von Dienstgeheimnissen hat, sondern erst, wenn es um Verletzung von Staatsgeheimnissen geht. Und drittens, wenn Sie dann sagen, auch dann nicht, wenn der GBA den Straftatbestand des Landesverrats ins Auge fassen sollte, nochmal die Frage, war das die Idee vom Generalbundesanwalt oder war es die ausdrückliche Auskunft des Bundesamtes für Verfassungsschutzes von Herrn Maaßen in diesem Gutachten von Anfang Mai, in dem auf Nachfrage von Herrn Range gesagt wurde, nein, wir sehen hier den Fall von Verletzung von Staatsgeheimnissen, also Landesverrat.
Nochmal, ich gucke mal, dass ich die Fragen richtig sortiert bekomme und wieder die Bitte, wenn ich was vielleicht ausgelassen haben sollte, dann gerne nochmal sich zu melden. Also die erste Frage war nach meiner Wahrnehmung Cicero-Urteil. Also Sie werden natürlich nicht verlangen, denke ich mal, dass etwas, was Sie unter zwei bekommen haben, ich jetzt irgendwie unter eins stelle oder genau irgendeiner Person zuschreibe. Sicher ist aber richtig, und das kann ich sagen, als BMI ist ja Verfassungsressort bekanntlich, dass selbstverständlich die gesamte einfache Rechtsordnung, und dazu gehört natürlich das Strafgesetzbuch, immer auszulegen ist im Lichte höherrangigen Rechts, insbesondere der Grundrechte. Wie Sie wissen, ist die Pressefreiheit in Artikel 5 Grundgesetz verankert und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass alle Straftatbestände, wie im Übrigen auch alle anderen Normen des einfachen Rechts, immer im Lichte der Verfassung und gegebenenfalls einschränkend im Lichte der Verfassung auszulegen sind. Das ist zum ersten Teil der Frage. Zum zweiten Teil der Frage, wenn ich das etwas salopp paraphrasieren darf, wessen Idee war das jetzt, dass es um Staatsgeheimnisse gehen kann? Das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher sagen. Sicher ist aber jedenfalls mal, dass der Generalbundesanwalt um ein Gutachten oder um eine Stellungnahme jedenfalls beim Verfassungsschutz zu der Frage gebeten hat, Staatsgeheimnis ja oder nein. Inhaltlich kann ich zu dieser gutachterlichen Stellungnahme im Detail deswegen schon nichts sagen, weil sie selber vertraulich eingestuft ist und ich deswegen da nicht inhaltlich daraus berichten kann. Fest steht aber, dass es sich ja nur jedenfalls mal bei der Frage des Staatsgeheimnisses um ein Element des sogenannten objektiven Tatbestands, wie es bei Juristen heißt, des 94 StGB handelt, um eine Strafbarkeit, insbesondere von Journalisten, bejahen zu können, gegebenenfalls nach einer solchen Vorschrift, bedarf es eben einer Erfüllung des objektiven und des subjektiven Tatbestands. Dass das Bundesinnenministerium Zweifel am Vorliegen dieses subjektiven Tatbestandes hat, habe ich Ihnen ja bereits mitgeteilt. Dann vielleicht noch ergänzend zu der Frage LKA Berlin oder nicht LKA Berlin. Grundsätzlich ist jede Polizeidienststelle dazu befugt und hat die Zuständigkeit, Strafanzeigen entgegenzunehmen, auch das LKA Berlin.
Nachfrage? Ja. Meine Fragen zielen ganz präzise auf die Unterscheidung zwischen Verletzung von Dienstgeheimnissen an, die niemals auf dem Schreibtisch von Herrn Rangel hätten landen dürfen. Das ist nicht seine Zuständigkeit und so verstehe ich zumindest seine Pressemitteilung, dass er sagt, ich habe überhaupt erst mal nachgefragt, ob ich zuständig bin. Und Staatsgeheimnissen, was automatisch den ganzen Konnex von Landesverrat bedeutet. Das heißt, die Ausgangsvoraussetzung ist doch, dass unterstellt wurde, dass es nicht nur um Verletzung von Dienstgeheimnissen wäre, was normale Strafermittlungsbehörden betroffen hätte, sondern Staatsgeheimnisse, was Staatsschutzabteilung LKA und dann den Generalbundesanwalt betrifft. Warum hat Herr Maaßen diesen Weg so hoch angesetzt, dass es eben genau diese Ebene überhaupt erst erreichte wie den Generalbundesanwalt?
Also, Hans, ich verstehe die Nachfrage, verstehe auch das Interesse daran. Aber in der Tat kann ich zu den einzelnen Gründen, die in diesem Gutachten angeführt worden sind, um ein bestimmtes objektives Tatbestandsmerkmal zu begründen, kann ich hier in öffentlicher Sitzung im Einzelnen nicht Stellung nehmen. Es ist vertraulich eingestuft. Aber Ihnen liegt das Gutachten offenbar vor und wenn es so ist, dann schauen Sie doch mal rein. Da steht das ja im Prinzip alles drin.
So ist es.
Dann ist jetzt der Kollege Hartwig mit einer weiteren Frage dran.
Herr Dr. Plate, hat der Minister inzwischen mal mit seiner Staatssekretärin darüber gesprochen, weshalb sie die Informationen über die bevorstehende Strafanzeige nicht an ihn weitergegeben hat? Und hat sie ihm erklärt, weshalb sie das nicht gemacht hat?
Nein, das war nicht Thema des Gesprächs, was heute Morgen stattgefunden hat.
Ist das denn nicht schon bemerkenswert, dass ein solcher Vorgang nicht von der Staatssekretärin an den Minister weitergegeben wird?
Ich habe ja vorgetragen, dass die Staatssekretärin vorher informiert war und dass der Minister auch im Nachhinein keine Einwände sieht, gegen das grundsätzliche Vorgehen eine Strafanzeige gegen Unbekannt zu erheben. Und die Einordnung, ob das jetzt bemerkenswert oder nicht ist, die müssen Sie angesichts des von mir vorgetragenen Sachverhalts dann befürchte ich selber vornehmen.
Dann ist jetzt der Kollege Wonka mit der nächsten Frage dran.
Zwei Fragen, eine an Frau Wirz, eine an Herrn Scholz. Frau Wirz, ist es zutreffend, dass im Oktober 2014 die Bundeskanzlerin persönlich sich dafür ausgesprochen hat, keine Strafanzeigen wegen Geheimnisverrat gegen Unbekannt im Zusammenhang mit Verdacht des Ausplaudern von Geheimdienstgeheimnissen einzuleiten? Und wenn ja, wieso hat die Bundeskanzlerin sich zu diesem Verhalten veranlasst gesehen? Und an Herrn Scholz die Frage, genießt eigentlich, oder ich sage mal einen Vorsatz noch, dieser Generalbundesanwalt, der jetzt im Amt ist, ist nach einem langwierigen Fahndungsprozess nach Juristen mit FDP-Parteibuch ins Amt gekommen. Vor diesem Hintergrund meine Frage, genießt der Generalbundesanwalt Range noch das uneingeschränkte Vertrauen des Bundesjustizministers?
Herr Wonker, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen auf Geheimdienstgeheimnisse eingehen, die möglicherweise in den vergangenen Monaten ans Licht der Öffentlichkeit gelangt sind. Aber ich möchte ganz grundsätzlich sagen, das, was ich eben auch schon vorgetragen habe, dass die Pressefreiheit ein sehr hohes Gut ist. Und dass die Bundeskanzlerin der Auffassung ist, dass es eine sehr sensible einer sehr sensiblen Abwägung bedarf, wenn die Pressefreiheit betroffen ist.
Das deswegen hat sie im Oktober 2014 eingegriffen, um Strafanzeigen zu verhindern.
Nice try, Herr Wonka. Ich möchte zu einzelnen Abläufen im Bundeskanzleramt keine Stellung nehmen, aber Sie können davon ausgehen, dass, wenn solche Fragen sich stellen, der Bundeskanzlerin, dem Bundeskanzleramt insgesamt, durchaus der hohe Rang der Pressefreiheit bewusst ist und sicherlich bei allen Fragen, bei allen Abwägungen in die Entscheidung mit einfließt.
Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass der Generalbundesanwalt an Recht und Gesetz gebunden ist und Ermittlungen aufnehmen muss, wenn nach seiner Einschätzung ein Anfangsverdacht vorliegt. Es geht also immer um eine staatsanwaltschaftliche Entscheidung auf der Grundlage einer rechtlichen Prüfung am Maßstab von Recht und Gesetz. Das ist hier passiert. Und weitere Fragen stellen sich nicht. Es geht jetzt in erster Linie darum, dass im konkreten Ermittlungsverfahren bezüglich eine Entscheidung getroffen wird.
Ich wollte nur darauf hinweisen, ich hatte die Frage gestellt, auch wenn sich die Frage für Sie nicht stellt. Ich hatte sie gestellt, ob der Generalbundesanwalt noch das uneingeschränkte Vertrauen des Bundesjustizministers und an Frau Wörz der Bundesregierung genießt.
Ich bitte um Verständnis, dass ich die Frage nicht weiter beantworten kann, als ich sie eben beantwortet habe.
Und ich kann die Frage dahingehend beantworten, dass der Generalbundesanwalt, wie Sie wissen, der Ressortzuständigkeit des BMJV unterstellt ist. Und das, was ich eben auch schon ausgeführt habe, gilt immer noch, dass jetzt derzeit im Vordergrund steht, wie praktisch diese tatbestandlichen Voraussetzungen zu bewerten sind. Es geht jetzt darum, in der Sache eine Klärung herbeizuführen. Das wird getan. Das Bundesjustizministerium hat diesen Vorgang am Freitag ja auch nochmal entsprechend eingeleitet. Und insofern ist das, was jetzt ist das, was für die Bundesregierung jetzt im Vordergrund steht.
Dann geht die nächste Frage, hat der Kollege Becke da.
Hallo, ich habe erstmal eine Frage an Herrn Scholz vom BMJV. Der Generalbundesanwalt versuchte am Freitag gegenüber Medien zu suggerieren, dass er erstmal Ermittlungen gegen mich und meinen Redakteur einleiten musste, um ein Gutachten in Auftrag zu geben. Ist das der normale Vorgang?
Also es ist so, dass die Beauftragung zu einem Gutachten sicherlich zur Beweisermittlung gehört und soweit ich weiß, mal ganz allgemein gesprochen, jetzt unabhängig von dem Fall, ist es so, dass das im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nur möglich ist.
Also das sagen Sie, weil ich habe mich mit Juristen unterhalten, die meinten, man muss kein Ermittlungsverfahren in Auftrag geben oder in Gang setzen, um so ein Gutachten in Auftrag zu geben.
Ich meine, es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, sich im Vorfeld anderweitig Informationen zu besorgen, aber ein solcher Gutachtenauftrag, der hier offensichtlich als Beweiserhebung genutzt wird, geht nur in einem Ermittlungsverfahren.
Dann habe ich eine Zusatzfrage an Herrn Plate und Herrn Scholz. Können Sie ausschließen, dass seit Beginn der Ermittlungen gegen uns Überwachungsmaßnahmen gegen uns in Gang gesetzt wurden?
Ja, bitteschön. Ja.
Also ausschließen, Herr Beckedahl, kann ich das schon deswegen nicht, weil ich natürlich zu Ihrer Person oder zu etwa in anderen Ermittlungsverfahren einfach nichts weiß. Aber ja, deswegen kann ich es nicht ausschließen, bitte ich um Verständnis.
Oh, Moment, ich habe Sie eigentlich schon, es war jetzt schon die Zusatzfrage.
Würde das denn gehen, dass, wenn die Ermittlungen eingeleitet wurden, dass dann gegen uns als Journalisten schon Überwachungsmaßnahmen gestartet werden? Rein rechtlich, ohne jetzt so den Einzelfall bewerten zu können, Sie als Jurist?
Ja, ich kann nur auf die Pressemitteilung des GBA verweisen, die gestrige Pressemitteilung des GBA. Dort wird ausgeführt, dass mit Blick auf das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit keine Maßnahmen gegen den Strafanzeigen des BFJ namentlich genannten Journalisten ergriffen werden sollen.
Moment, Kollege Becke, ich setze Sie wieder auf die Liste und Sie sind wieder dran. Jetzt ist der Kollege Decker dran. Ist das Mikro offen dort?
Ja, ist offen, ja. Okay, alles gut. Herr Plate, Sie haben eben darauf beharrt, dass es sich um eine Anzeige gegen Unbekannt handele und die sich eigentlich gar nicht gegen Journalisten richte, sondern gegen die Quellen. Und als Quellen kommen ja eigentlich nur zwei in Betracht, nämlich einmal das Bundesamt selber oder der politische Raum, sprich der Bundestag, durch den die Akten oder Regierungsinstanzen, also beispielsweise das Bundesministerium des Innern, weil da ja die Akten sozusagen durchgehen, wäre das eigentlich eine Anzeige gegen den Verfassungsschutz selber, also eine Selbstanzeige sozusagen wegen Landesverrat, gegen den Bundestag, möglicherweise gegen das BMI, weil das da irgendjemand durchgestochen hat, wäre das eigentlich besser als Ermittlungen wegen Landesverrat gegen Journalisten? Und Frau Wirz hat eben darauf hingewiesen, mehrmals, dass man sehr sensibel umgehen müsse und dass eine Güterabwägung stattfinden müsse. Nun findet ja diese ganze Debatte in einem Kontext statt, und zwar der Kontext ist NSU-Skandal, das Versagen des Verfassungsschutzes damals, die Vorwürfe, über die wir seit 2 Jahren reden, gegen den BND. Und ist es eigentlich vor dem Hintergrund, ist da eine Anzeige gegen Unbekannt, gegen Journalisten, jedenfalls gegen andere, ist da eigentlich die Verhältnismäßigkeit der Mittel dann gewahrt?
Ja, vielleicht fange ich mal an, wenn ich darf. Sie hatten gesagt, ich habe darauf beharrt, dass es sich um eine Anzeige gegen Unbekannt handelt. Da möchte ich vielleicht ein bisschen präzisieren. Es handelt sich um 2 verschiedene Anzeigen gegen Unbekannt. Beharren oder nicht, so ist es jedenfalls. Die Frage, was war Ihre Frage nochmal dazu? Es ist schon wieder so lange her.
Ja, ob das eigentlich besser ist, wenn
es
nicht gegen Journalisten richtet, sondern gegen staatliche Instanzen.
Ja, genau, also zunächst einmal hatten Sie gesagt, es kommen ja irgendwie nur 2 weitere in Betracht, das BfV und der Bundestag. Richtig ist natürlich, im deutschen Strafrecht ist es ja so, dass sozusagen nur um die Strafbarkeit natürlicher Personen gehen kann, also nicht irgendwie etwa die Strafbarkeit einer Behörde oder Ähnliches, was so ein bisschen bei Ihnen durchklingt. Deswegen handelt es sich natürlich mitnichten nur um 2 weitere mögliche Personen, sondern um einen dreistelligen Kreis möglicher Personen, die Dokumente auch in Besitz gehabt haben. Ist es besser oder ist es nicht besser? Also, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass aus Sicht des Bundesinnenministeriums nichts, aber auch gar nichts dagegen einzuwenden ist, wenn ein Behördenleiter, der feststellt, dass möglicherweise in seiner Behörde oder im Umfeld seiner Behörde Straftaten begangen werden, denen nachgeht, um die aufzuklären, gegebenenfalls auch mit dem Mittel der Strafanzeige, um sicherzustellen, nach Möglichkeit für die Zukunft sicherzustellen, dass solche geheimen Dokumente nicht mehr herausgegeben werden. Es geht ja, das muss man vielleicht noch mal zum Verständnis erläutern, es geht ja schon um die Verletzung gesetzlicher Normen. Es sind jetzt nicht irgendwelche Verwaltungsvorschriften kleinster Art oder so und man soll die nicht rausgeben oder sowas, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, sondern es ist schlicht und einfach verboten. Und deswegen ist es das gute Recht eines Behördenleiters, Maßnahmen dafür zu ergreifen, dass aus den Bereichen, in die er hineinwirken kann, solche Dokumente nicht herausgegeben werden. Zu der Frage, ist es besser, ist es nicht besser, möchte ich solche Bewertungen nehme ich nicht vor, hier von Seiten des Bundesinnenministeriums. Aber ich möchte doch daran erinnern, dass sozusagen bei einem Journalisten oder Journalistin oder Blogger, für den das Grundrecht des Artikel 5 Grundgesetz streitet, und dessen Job es schlechthin ist, Dinge zu veröffentlichen, die vielleicht nicht jeder schon gewusst hat, natürlich die Interessenlage eine andere ist, als in einer staatlichen Behörde, wo die Menschen sich per Eid zu bestimmten Dingen verpflichtet haben und deren Hauptaufgabe es mitnichten ist, Dokumente rauszugeben, sondern ihre Arbeit zu machen. Die nicht ein Grundrecht des Artikel 5 für sich ins Feld führen können, um Dokumente herauszugeben. Insofern ist die Lage interessensmäßig, aber auch rechtlich eine sicher sehr unterschiedliche.
Ist das Nachfrage?
Ja, wenn Sie sagen, da gibt es eine dreistellige Zahl von Leuten, die dafür in Betracht kommen, wo sitzen Sie denn,
Also ich kann da natürlich nicht total ins Detail gehen, aber die sitzen potenziell in allen Stellen, die das Dokument gehabt haben. Das Dokument haben sowohl im Bundesamt für Verfassungsschutz als auch selbstverständlich im Bundesinnenministerium einzelne Personen gehabt. Weiter möchte ich aber nicht ins Detail gehen.
Moment, ich muss Sie erst...
Ja, ich komme noch mal auf den Kontext zurück. Und der Kontext, also über Geheimdienste reden wir intensiv seit Beginn der NSU-Affäre, also seit November 2011. Damals ist bekannt geworden, dass Akten geschreddert worden sind, und zwar in nicht geringem Umfang. Hat da eigentlich irgendjemand Anzeige wegen Landesverrats gestellt, insbesondere der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz?
Also vielleicht wirklich nur in aller Kürze. Ich habe jetzt die Details dieser damaligen Vorgangs nicht parat. Aber wer einmal sozusagen nur ganz kurz in den Tatbestand des Landesverrates hineinschaut, wird feststellen, dass dieser Tatbestand sicher unter allen rechtlichen Gesichtspunkten, die denkbar sind, überhaupt nicht in Frage kommt.
Die nächste Frage hat der Kollege hier. Köpfe da rein.
Herr Plate, die Anzeigen, sind die eingestuft?
Bitte?
Sind die Anzeigen eingestuft?
Ich, nach meinem Kenntnisstand, ich müsste es nochmal bei beiden kontrollieren, sind die Anzeigen als solche nicht eingestuft.
Könnten wir die haben? Also dann könnte man ja endlich mal diese Unklarheit der Formulierung
werde ich gerne prüfen,
durch das Dokument begegnen. Und dann habe ich noch eine Frage, ist es dieses Behördengutachten, das ist ja nicht auf Betreiben des GBA erstellt worden, sondern weil in der Stufe davor das Landeskriminalamt, also ein Polizeibeamter, schon Zweifel hatte, lässt das nicht den Schluss zu, dass das BfV schon zu diesem frühen Zeitpunkt sehr viel unternommen hat, um das auf jeden Fall in Richtung des GBA zu transportieren, mal unabhängig der Frage gegen Unbekannt oder gegen die beiden bekannten Namen. Und dann haben Sie eben ja von diesem dreistelligen Personenkreis gesprochen. Hat das BfV mittlerweile dem GBA eine Liste vorgelegt, die diesen dreistelligen Personenkreis, das muss sich ja ermitteln lassen im Laufe der Monate, wer konkret welche Papiere wann hatte, übermittelt?
Also zunächst einmal vielleicht zu den Strafanzeigen. Unklarheiten in der Formulierung der Strafanzeigen oder gar Dissens zwischen denjenigen, die hier das in Fragen zum Ausdruck gebracht haben und mir auf der anderen Seite, kann ich jetzt bisher ehrlich gesagt nicht erkennen. Ich habe ja, glaube ich, relativ klar dazu Auskunft erteilt, was in den Strafanzeigen drinsteht und in welcher Reihenfolge. Gerne prüfe ich aber, ob wir das zur Verfügung stellen können, die Anzeigen. Dann war noch die Frage, auf wessen Betreiben welches Gutachten wem wann übergeben worden ist. Also es ist richtig, dass das LKA Berlin zunächst einmal beim BfV angefragt hat nach einer Stellungnahme, ob es sich um ein Staatsgeheimnis handele oder nicht. Und hernach hat es auch vom GBA eine Anfrage ähnlichen Ansinns an das BfV gegeben. Und das BfV
diese Anfrage, wann denn das Gutachten, das das LKA haben wollte, dann endlich mal vorliegt. Das war ja keine zweite inhaltliche Nachfrage.
Ja, gut, also jedenfalls gab es zwei Fragen und ein Gutachten und das ist kein ungewöhnlicher Vorgang, dass solche Gutachten oder Stellungnahmen jedenfalls mal von Ermittlungsbehörden erbeten werden, wenn der Anzeigerstatter wie hier derjenige ist, der zu der Frage selbst sozusagen eine ziemlich kompetente Ersteinschätzung liefern kann. Und wenn eine Verschlusssacheneinstufung im BfV erfolgt ist, dann ist natürlich klar, dass man sich dort sozusagen zu diesem Zeitpunkt ja Gedanken darüber gemacht hat, wie geheimhaltungsbedürftig das ist. Und deswegen ist es aus meiner Sicht keine abwegige Verfahrensweise, dann beim BfV zu fragen, warum hast du das als geheim eingestuft oder vertraulich eingestuft, um daraus dann Erkenntnisse zu gewinnen, ob es sich um ein Staatsgeheimnis handelt oder nicht.
Die nächste Frage, Entschuldigung, ist...
Achso, die dreistellige Liste. Ja, da kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich schon gesagt habe. Also das BfV hat an GBA in der Tat ein Schreiben übermittelt mit einigen Details dazu, wie der Personenkreis aussieht, ob jetzt irgendwie konkrete Namen übermittelt worden sind. Sie hatten ja auch schon nach den Quittungsbüchern gefragt. Habe ich ja bereits vorher gesagt, dass ich das hier jedenfalls aus eigenen Erkenntnissen nicht vortragen kann.
So, die nächste Frage hat die Kollegin Götter. Ist das Mikro offen?
Ist offen. Herr Scholz, mit der Bitte um Entschuldigung, falls ich was frage, was in den allerersten Minuten schon vorkam, wo ich nicht da sein konnte. Die Expertise, die das Justizministerium jetzt in Auftrag gegeben hat, ist ja inhaltsgleich offenbar mit dem, was Herr Range ohnehin schon untersuchen lässt. Läuft das darauf hinaus, Herr Ranger hat ja erklärt, das Ergebnis dieser Expertise werde über den weiteren Gang des Verfahrens entscheiden. Ersetzt das sozusagen eine Weisung oder welche Natur hat diese Expertise, die parallel läuft zu den beiden anderen Gutachten, die im Raum stehen? Und nochmal zum Verhältnis zum Generalbundesanwalt. Sie haben ja eben nochmal gesagt, welche Inhalte die Vorbehalte hatten, die gegenüber dem Generalbundesanwalt geäußert wurden. Nun heißt es ja offenbar, wie aus Medien zu hören ist, dass man beim Generalbundesanwalt anderer Ansicht sei und es nur um allgemeine Hinweise gegeben wären, gegangen wäre. Können Sie da nochmal helfen? Ich weiß nicht, ob mit Wortlaut oder mit wie üblich solche Formulierungen sind, in welche Richtung das gegangen ist, also wie scharf die Vorbehalte formuliert worden waren.
Ja, zu der ersten Frage ist es so, dass der Justizminister am letzten Freitag angekündigt hat, dass das BMJV dem Generalbundesanwalt eine eigene rechtliche Einschätzung übermitteln wird zu den im Raum stehenden rechtlichen Fragen, den Tatbestandsvoraussetzungen der jetzt in Frage stehenden Vorschriften. Und am Ende entscheidet der GBA dann frei, wie es mit dem Ermittlungsverfahren weitergeht. Aus unserer Sicht ist es zu begrüßen, dass der GBA schon erklärt hat, dass er die Einschätzung des BMJV in seine weiteren Überlegungen einbeziehen wird. Was Ihre zweite Frage angeht, kann ich nur das wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. In der Folge des 27. Mai hat das BMJV seine Vorbehalte, seine Zweifel gegenüber dem GBA geäußert, deutlich gemacht. Und das bezog sich in erster Linie auf die Frage, ob die Veröffentlichung in der Absicht erfolgt ist, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen.
Eine Nachfrage, wenn ich darf. Entschuldigung.
Ich wollte sagen, ich glaube, alles andere ist jetzt vielleicht ein bisschen Wortspielerei, also wie man das jetzt, bezeichnet. Also,
noch eine Nachfrage anknüpfend an das, was Herr Beckedahl gesagt hatte. Das Gutachten des GBA wiederum bezog sich ja auf eine Rechtsfrage, und zwar eine Rechtsfrage in einem Bereich, wo es wenig wenig Leute gibt, die kundiger wären als das Haus des Generalbundesanwalts selbst. Ist das eigentlich, gibt es das sonst noch mal? Ist das üblich? Oder hat das auch mit der Frage zu tun, ob man dafür erstmal ein Ermittlungsverfahren braucht?
Also da muss ich zugeben, da bin ich überfragt. Ich weiß nicht, ob und in wie vielen Fällen es das gegeben hat. Das weiß ich nicht.
Dann halt die nächste Frage der Kollege Jung.
Herr Plate, mal zu der Arbeit Ihres Chefs. Jetzt heißt es ja, dass Maaßen Frau Haber Bescheid gesagt hat, aber Frau Haber hat das nicht an Herrn de Maizière weitergegeben, ne?
Das trifft zu, ja.
Das passiert ihm ja öfter, dass er irgendwie etwas nicht weiß. Was für ein Amtsverständnis hat der Innenminister?
Nein. Also nehme ich gerne dazu Stellung. Ich könnte jetzt natürlich ganz generelle Ausführungen über die Funktion von Staatssekretären in Ministerien machen. Das erspare ich, glaube ich, uns allen. Aber es ist natürlich so gewesen, man muss das der Einordnung halber wissen, dass jetzt mitnichten Herr Maaßen zu einem gesonderten Termin gekommen ist, um der Staatssekretärin nur diesen Sachverhalt vorzutragen, sondern er hat das anlässlich eines anderen Termins am Rande erwähnt. Und aus dem, was ich hier schon vorgetragen habe, dass ohnehin wir Zweifel haben daran, dass eine Absicht, eine fremde Macht zu begünstigen oder die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen, folgt, glaube ich, relativ klar, dass mit Ermittlungen gegen Journalisten, das stand irgendwie nicht im Fokus der Anzeige. Und wenn es nur um ein Ermittlungsverfahren geht, gegen Leute, die Materialien, die eingestuft sind, aus einem Haus herausgeben, habe ich ja bereits ausgeführt, dass wir das für gut und richtig halten, auch ein solches Instrument einsetzen zu können, um zu schauen, dass nicht weiterhin geheime Dokumente aus dem Haus herausgehen. Und wenn man diesen Fall so einordnet, wie ich das beschrieben habe, ist es sicher kein Fall, der eine herausgehobene Sensibilität besitzt.
Nachfrage?
Ich habe noch eine Frage an Herrn Scholz. Hat Ihr Minister mal überlegt, vielleicht, ob ein Rücktritt in Frage kommt, um den Schaden abzuwenden, der jetzt durch diesen politischen Schaden abzuwenden, der jetzt entstanden ist, auch gerade für die Bundesregierung an sich und für den deutschen Staat in der Also ist das auch eine außenpolitische Sache?
Verstehe ich das richtig? Ein Rücktritt des Ministers oder
ja.
wie ist das gemeint?
Er ist ja der Verantwortliche für den GBA und als politisches Gesicht kommt ein Rücktritt für ihn in Frage.
Ich glaube, darüber hat er nicht nachgedacht.
Dann ist jetzt der Kollege Hinze dran. Sie sind dran.
Ja. Nochmal BMI. Ich versuche immer noch herauszufinden, was wir am Freitag erfahren haben und was wir eigentlich hätten erfahren müssen. Ich zitiere Ihre Staatssekretärin in den Tagesthemen. Vor mehreren Monaten hat der Präsident des Verfassungsschutzes von seiner Absicht Mitteilung gemacht, Anzeige gegen Unbekannt wegen des Durchstichens von mehreren Dokumenten zu erheben. Das bezieht sich auf den Zeitraum, bevor die Anzeigen formuliert worden sind, von der Absicht noch.
So ist es.
Und dann kommt der für mich entscheidende Nachsatz, das war alles. Und jetzt deshalb, weil das war alles für mich in Frage steht, nochmal die Frage, ist dem Ministerium nach Versenden der Anzeigen zur Kenntnis gebracht worden, dass sich das Verfahren nicht mehr um das Verbreiten oder Vermelden von Dienstgeheimnissen, sondern um das Verbreiten von Staatsgeheimnissen auf der Ebene Landesverrat, Generalbundesanwalt und so weiter betrieben wurde, zur Kenntnis gekommen. Ist dem Ministerium bekannt gewesen, dass der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz davon ausgeht, dass es um die Verletzung von Staatsgeheimnissen geht?
Ja. Selbstverständlich ist das im Ministerium bekannt geworden. Wir reden ja alle darüber, ich bin ja Teil des Ministeriums, wenn Sie auf den genauen Zeitpunkt abheben, zu dem das Gutachten...
Vorletzten Freitag.
Bitte?
Vorletzten Freitag, bevor es öffentlich wurde, also bevor das Schreiben an Netzpolitik.org rauskam.
Das wäre mir jedenfalls nicht bekannt.
Das Gutachten lag nicht vor und es war nicht Ihnen bekannt, dem Ministerium, dass der Generalbundesanwalt ermittelt hat?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, mir wäre nicht bekannt, dass es irgendjemand im Ministerium vorher gewusst hätte, dass Ermittlungen im Bereich GBA laufen. Dass ein Ministerium, unser Ministerium hat ja, wie Sie wissen, über 1500 Mitarbeiter und ich habe mit einigen, glaube ich, ziemlich relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen für diese Frage gesprochen. Für die kann ich das ausschließen, aber ich habe natürlich nicht mit allen 1500 Mitarbeitern gesprochen. Deswegen kann ich nur sagen, mir wäre es nicht bekannt, dass irgendjemand im Ministerium das zu einem frühen Zeitpunkt gewusst hätte.
Nachfrage?
Ja.
Das heißt, wenn der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz mal so eben sagt, ich will da wegen des Durchstichens von Dokumenten mal ermitteln, dann sieht er keinen Grund, das Ministerium zu informieren, wenn er, sagen wir mal, statt am normalen Verfahren auf der Arbeitsebene Staatsanwaltschaften, Dienstgeheimnisverletzung ermitteln will, sondern die Bazooka rausziehen will, dass er sein Ministerium darüber informiert. So häufig kommt das ja nicht vor.
Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz will gar nicht ermitteln. Das möchte ich vielleicht richtigstellen. Richtig ist, er hat Strafanzeige erstattet und hat dann der Ermittlungsbehörde auf deren Nachfrage zugeliefert. Am Übrigen habe ich dem, was ich gerade gesagt habe, ehrlich gesagt inhaltlich gar nichts hinzuzufügen.
Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt hier noch sechs Fragen auf meiner Liste und würde danach gerne dann auch enden mit Blick auf die Uhr. Die nächste Frage hat der Kollege Beckedahl.
Ich ziehe zurück.
Ziehen Sie zurück, okay. Dann ist der Kollege Wonka dran.
Frau Wirth, Sie als Regierungssprecherin, deswegen meine Frage an Sie. Ist es normal für den Informationsstand der Bundesregierung, dass weder die laienhaft ausgedrückt Oberaufsichts- und Oberbeobachtungsbehörde Kanzleramt noch der Bundesinnenminister über den Verdacht des Verrats von Staats, des Landesverrats Bescheid weiß, wenn eine untergeordnete Institution eine Anzeige erstattet und deswegen Ermittlungen erwartet? Ist das normal für den Kenntnisstand der Bundesregierung und der Teile der Bundesregierung über den Geheimdienstapparat, dass Sie das alles erst aus der Zeitung erfahren?
Also ich möchte jetzt zur Normalität oder Anormalität von Informationsflüssen keine grundsätzliche Stellung nehmen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie es in diesem Fall jetzt war. Und in diesem Fall war es eben so, dass das Bundeskanzleramt von den Ermittlungen aus den Medien erfahren hat. Aber ich möchte auch ganz grundsätzlich sagen, dass es ja nicht ohne Not und ohne Sinn ist, dass es bestimmte Kompetenzverteilungen innerhalb der Bundesregierung gibt und bestimmte Ministerien für bestimmte Themen zuständig sind, für nachgeordnete Behörden auch. Und insofern ist es sicherlich nicht so, oder ist es sicherlich so, dass das Bundeskanzleramt eine ganze Menge weiß, aber sicherlich nicht jeden einzelnen Vorgang aus jedem einzelnen Ressort, denn es gibt ja auch eben diese Verantwortlichkeiten der Ressorts.
Eine Nachfrage noch, Herr Plate. Zu welchem Zeitpunkt hat der Bundesinnenminister erfahren, dass es sich um den Verdacht eines Verrats von Staatsgeheimnissen handelt? Durch Zeitungslektüre, oder also durch Medienlektüre, oder durch eine eigenständige Information aus seinem Hause oder von irgendeiner Behörde?
Kann ich Ihnen hier mit meinem heutigen Kenntnisstand nicht sagen.
Ich dachte, heute früh gab es ein Abstimmungs- und Abklärungstreffen, an dem mindestens der Bundesinnenminister und seine Staatssekretärin, möglicherweise ja auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dann beteiligt war. Das heißt, das ist noch zu klären, Sie wissen es noch nicht, oder es interessiert den Bundesinnenminister nicht, wann er das erfahren hat.
Ja, Herr Wonka, mit Unterstellung ist immer so eine Sache. Also,
war eine Frage.
Die würde ich, in der Frage war aber eine Unterstellung enthalten, die ich zurückweise. Es hat in der Tat ein kurzes Telefonat gegeben heute auch mit dem Minister, der, wie Sie wissen, im Urlaub ist. Und da haben viele Fragen eine Rolle gespielt, aber in diesem ersten Telefonat hat die von Ihnen genannte Frage keine Rolle gespielt.
Dann geht die nächste Frage an den Kollegen Heller.
Ich ziehe zurück.
Sie ziehen zurück. Dein Kollege Kohlhoff.
Das Verfahren ruht ja im Moment nur, Herr Scholz. Ist es möglich und denkbar, dass es demnächst wieder auflebt und fortgesetzt wird?
Abstrakt gesprochen, möglich. Möglich ist das, sicher. Ich meine, wir haben jetzt gesagt, wir sind daran interessiert, dass das jetzt zügig eine Entscheidung getroffen wird. Wir haben angekündigt, dass wir eine rechtliche Einschätzung abgeben. Der Generalbundesanwalt hat angekündigt, dass er die rechtliche Einschätzung in seine Überlegungen mit einbezieht. Und dann wird eine Entscheidung getroffen werden.
Zweite Frage. Ihr Minister hat ja den ganzen Paragraphen auch in Frage gestellt, Landesverrat, was sicherlich eine gewisse Berechtigung hat. Wird er und wenn ja, wann einen Reformvorschlag machen, um diesen unseligen Paragraphen zu reformieren?
Ja, das ist richtig. Der Minister hat am Freitag betont, dass das vorliegende Verfahren recht deutlich zeigt, wie schwierig die Abwägung da zwischen Pressefreiheit und staatlichem Geheimschutz ist. Und er hat auch angekündigt, dass wir prüfen werden, ob die strafrechtlichen Vorschriften über den Landesverrat und den Schutz von Staatsgeheimnissen im Verhältnis zur Pressefreiheit reformbedürftig sind. Ich kann Ihnen, da bitte ich um Verständnis, noch keinen Zeitplan mitteilen, wann wir da zu Ergebnissen kommen und ob es Reformvorschläge machen oder Ähnliches. Also das kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen.
Okay, dann hat die vorletzte Frage der Kollege Jung.
Herr Schulz, einfach mal mit Blick auf die Zukunft. Ich habe es ja so verstanden, dass es ja anscheinend aus Sicht des Ihres Ministers ein großer Fehler war, da jetzt Ermittlungen wegen Landesverrat gegen diese Journalisten einzuleiten. Wie ist das in Zukunft? Wird der Justizminister seinem GBA anweisen, alle Ermittlungen gegen Landesverrat, gegen Journalisten in Deutschland zukünftig, also dass das unterbleiben hat?
Ich habe Ihnen ja vorhin schon versucht zu erläutern, wie das mit dem Weisungsrecht genau funktioniert und wie das ist. Und ich denke, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe Ihnen erläutert, warum hier in diesem Fall kein Raum besteht für die Ausübung des Weisungsrechts. Und Sie können dann davon ausgehen, dass das in gleichgelagerten Fällen in Zukunft auch nicht möglich sein wird und nicht gewollt ist. Von daher, glaube ich, ist die Antwort da drin enthalten.
Nachfrage?
Noch eine Frage ans Auswärtige Amt.
Entschuldigung, aber ist das eine Zusatzfrage? Oder
ja, ist eine Zusatzfrage.
Okay.
Frau Schäbli, wie schätzt das Auswärtige Amt den außenpolitischen Schaden durch diesen Skandal ein?
Na, danke, Herr Jung. Deutschland tritt ja weltweit für Presse- und Meinungsfreiheit ein.
Darum ja.
Genau. Und das ist auch richtig, dass wir es tun, weil wir das als ein höheres Gut der Demokratie einschätzen, genau wie die Regierungssprecherin Frau Wirz gesagt hat. Und dazu stehen wir. Und wir sind der Meinung, um international glaubwürdig zu bleiben, muss das auch für unser eigenes Handeln gelten. Also dem Umgang mit Medienbloggern und Journalisten in Deutschland muss natürlich das Recht auf Meinungsfreiheit absolute Priorität haben.
Jetzt der Kollege in der fünften Reihe drin.
Ja, die Frage geht an Dr. Semmelmann und an Herrn Gerhards. Ihre Ministerien sind ja in ähnlichen Feldern aktiv, die auch diese Artikel betreffen. Also zum einen geht es um Finanzmittel, zum anderen geht es um Internetüberwachung. Wie viele Mitarbeiter oder stehen Mitarbeiter aus Ihren Häusern mit auf dieser dreistelligen Liste der in Frage kommenden Personen unbekannt?
Also fürs Finanzministerium kann ich sagen, dass mir dazu kein Sachstand bekannt ist.
Okay.
Ich denke, wenn wir jetzt in dem Kontext netzpolitik.org an das BVG fragen, dann sind Sie an der völlig falschen Adresse.
Gut.